Blackbird vom weißen Album der Beatles. Aber am Schluss haben wir nicht den Lacher und ein Summen von Paul McCartney gehört, wie auf der Originalaufnahme von 1968, sondern andere Geräusche. Und das verrät, dass dieser Titel von dem neu abgemischten weißen Album stammt. Die Fans der Beatles haben diesem Album entgegengefiebert. Gestern ist es veröffentlicht worden. Denn das legendäre weiße Album Geniestreich und Mythos der Popgeschichte wird am 22. November 50, ein guter Zeitpunkt, um die alten 30 Songs neu abzumischen und noch ein bisschen was an Material dazuzulegen. Darüber spreche ich mit dem Musikjournalist und Beatles-Spezialisten Volker Rebell. Guten Tag, Herr Rebell.
Guten Tag.
Sie haben vor 10 Jahren schon ein Buch über das weiße Album der Beatles geschrieben, Herr Rebell. Ich nehme mal an, Sie kennen es in- und auswendig. Lässt das neu abgemischte weiße Album Ihr Herz höher schlagen?
Oh ja, natürlich. Es ist ein Quantensprung, was die Tonqualität angeht. Es ist wunderbar dran gearbeitet worden an vielen Details. Und natürlich, was man vorher noch nicht kannte, diese sogenannten Escher-Demos. Also all diese Stücke, die später auf das Album gekommen sind, hatten die Beatles sozusagen in der Probenarbeit mehr oder weniger privat aufgenommen. Und das sind auch hochgradig interessante Stücke, die man bislang nur als schlechte Bootlegs hören konnte. Auch die sind jetzt in wunderbarer Qualität, sodass Sie hören können, wie die Songs eigentlich ursprünglich auf Akustikgitarren gespielt wurden und wie die sich dann später entwickelt haben bis zum Endstadium.
Also diese Escher-Demos, das sind Aufnahmen, die im Haus von George Harrison in Escher, also südwestlich von London, kleiner Ort, aufgenommen haben. Inwiefern ist das jetzt wirklich eine Sensation für die Musikwelt, wenn, das ist ja schon bekannt, also Sie haben ja die Bootlegs angesprochen, also man kennt eigentlich, was die da gemacht haben, nur klingt es natürlich jetzt ein bisschen anders, weil es entsprechend aufgearbeitet wurde.
Ja. Na, es macht natürlich auch Charme zu sehen, dass die Beatles eben nicht nur diese Übergötter, diese Gigantomusiker sind, sondern dass die vier eben auch mal sich verspielen, dass sie Freude auch miteinander haben, dass sie mal einen falschen Ton treffen. Aber man hört, dass sie gemeinsam an ihren eigenen Ideen arbeiten. Und das ist das Schöne dran, dass sie die ursprüngliche Version hören. Also wie der Song in Rishikesh. Sie waren ja dort im nordindischen Rishikesh gewesen, in diesem Ashram, das Guru Maharishi. Und da sind ja unglaublich viele neue Songs entstanden, die es gar nicht alle auf das weiße Album geschafft haben. Und das mag ich so besonders gerne zu hören, wie sich der Song dann eben bis zur veröffentlichten Version entwickelt hat.
Das ist natürlich vor allen Dingen etwas für die Tiefen, die echten Beatles-Fans, die auch ein Interesse daran haben, wie haben sich Songs entwickelt. So der normale Hörer, der will einfach eine gute Aufnahme haben. Und jetzt komme ich nochmal zum Klang und zu der Art der Abmischung der Songs. Die sind ja sehr aufwendig remixed worden, würde man sagen. Und der Tontechniker Giles Martin schreibt in seiner Einleitung zu dieser Anniversary Edition: Mit dem neuen Mix von The White Album haben wir versucht, den Hörer so nah wie möglich an das Studio der Beatles zu bringen. Also vor allen Dingen auch der Klang der Stimmen ist sehr nah. Also man hat das Gefühl, man hat das Ohr am Mund der Beatles. Ist das so?
Ja, das ist so. Das hatte man damals, diese Technik, noch nicht parat, weil die Aufnahmetechnik und die Studiotechnik einfach noch nicht so weit entwickelt war. Heute hat man da unglaubliche Möglichkeiten. Und es ist wirklich so, dass der Raum viel besser geworden ist. Man sitzt sozusagen, übertrieben jetzt gesagt, in der Band mittendrin und kann hören, wie die Band miteinander spielt und kommuniziert und wie sie eben auch gemeinsam singen. Und diese Chorstimmen sind ja oftmals auch wunderbar und exzeptionell.
Herr Rebell, braucht man diese digital bearbeiteten Songs wirklich? Die bekommen ja doch einen ganz anderen Klang. Irgendwie ist es Patina weg.
Das ist richtig, aber natürlich hat man jetzt auch einen moderneren Sound, der früher nicht möglich war. Aber Sie haben völlig recht. Dieser Sound damals war originär und er hat auch bis heute etwas uns zu sagen, denn die Beatles haben einige dieser Stücke ganz eng im Studio live aufgenommen. Und das ist ein Sound, den sie heute im Indie-Rock wiederfinden. Sie waren auch da Vorläufer und dieser rüde und kräftige und etwas fetzige und unsaubere Ton, der hat natürlich auch eine besondere Qualität, die sich bis heute in den Indie-Rock-Bands fortgesetzt hat.
Indien haben Sie gerade schon erwähnt. Da ist auch die Melodie zu dem Titel Junk entstanden. Das ist ein Gitarrenstück im Dreivierteltakt. Paul McCartney hat es geschrieben. Das Stück hat es nicht aufs weiße Album geschafft, aber 50 Jahre später schon. Wir können da mal reinhören in dieses Stück.
Ah, 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 ah,
Das ist unfertig, das hört man. Klar, da fehlt auch noch ein bisschen Text. Und ist es, ich weiß gar nicht, ob es da John Lennon ist, der auch ein bisschen schräg mitsingt. Aber warum ist trotzdem spannend, nun diese Musik zu hören, diesen Titel Junk? Der liegt Ihnen ja auch ein bisschen am Herzen.
Ja, zum einen, man hat den vorher noch nicht hören können in dieser passablen Qualität. Es ist ein Lied, das während der Weißen Albumproduktion entstanden ist, aber eben nicht weiter ausgearbeitet wurde und auch nicht auf das Album kam. Das heißt, es ist sozusagen ein Outtake. Und das ist ja für Beatles-Fans wie mich was ganz Besonderes, Musik zu hören, die es bislang eben noch nicht gab. Und dieses Stück Junk hat Paul McCartney dann aufgegriffen, als er sein eigenes erstes Soloalbum veröffentlicht hat. Und dort ist es in neuer, schöner Aufnahme enthalten. Aber man vermisst wieder, dass vielleicht John Lennon ihm ein wenig textlich unterstützt hätte oder eine zweite Stimme gesungen hätte. Also als Beatles-Stück wäre Junk vielleicht noch viel besser geworden.
Das Weiße Album erschien nach dem schrillen Sgt. Pepper's Hot Club, das den Ruhm der Beatles besiegelt hatte. Und das, es war natürlich auch jetzt eine große Herausforderung, dieses Album irgendwie zu toppen oder zumindest bestehen zu können mit dem folgenden Album. War das den Beatles mit dem Weißen Album gelungen?
Eigentlich schon. Es gab keine weitere musikalische Entwicklung wie beim Sgt. Pepper. Sie haben auch nicht mehr diese gigantischen Überproduktionen gehört. Sie haben sich reduziert, aber sie haben eine Form gebracht, die es vorher einfach noch nicht gab. Sie haben sozusagen einen Tonfall von Ironie und Parodie zum ersten Mal in die Popmusik gebracht. Sie haben ein Füllhorn der Stile und der Genres. Sie haben so viel an unterschiedlichen Themen gehabt, wie es das damals einfach noch nicht gab. Also wer außer ihnen hat auf dem Album so viel zu bieten? Psychedelia, Rock'n'Roll, Bluesrock, Hard and Heavy Rock, Ragtime, Ska, Folk, Country, Rumba und so weiter. Und am Schluss sogar dieses verrückte Avantgarde-Stück Revolution No. 9. So etwas gab es damals noch nicht und ich behaupte einfach, es gab es auch später nicht wieder auf einem Album eine solche Bandbreite von unterschiedlichen Stilen.
Was auch auffällt, ist natürlich, dass nur auf der Hälfte der Tracks alle vier Beatles zusammenspielen. Und jetzt fragen sich auch manche, ob mit dem Weißen Album nicht doch schon das Ende der Beatles anklingt. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Es war halt eine Individuierung feststellbar. Die Beatles haben sich jetzt nicht völlig auseinanderentwickelt, aber sie haben sich doch persönlich sehr weiterentwickelt. Und wenn man einen Satz von John Lennon sich bewusst macht, er sagte, nehmen Sie irgendeinen Track auf dem Weißen Album. Es war ich und die Begleitband Paul und eine Begleitband George und eine Begleitband. Und ich finde das aber auch gar nicht weiter schlimm, wenn das Endprodukt dann trotzdem so toll ist, wie es dort geklungen hat. Und im Grunde haben die Beatles dann auch etwas initiiert, was später kam. 4, 5 Eigenpersönlichkeiten, die sich zu einer Band zusammentun. Nehmen Sie Crosby, Stills, Nash & Young. Das steht schon im Titel. 4 unterschiedliche Persönlichkeiten arbeiten zusammen. Das hätten die Beatles im Grunde auch weiter so machen können. Sie hätten sich nicht aus dem Grunde trennen müssen. Sie hätten als eigenständige Persönlichkeiten trotzdem weiter Musik machen können.
Wir spielen jetzt gleich Child of Nature von John Lennon. Zeichnet sich mit diesem Song auch schon dieses Auseinanderdriften der Beatles ab? Noch kurz, Herr Rebell?
Ja, Child of Nature ist auch in Rishikesh entstanden aufgrund einer Rede des Maharishi. Diese Rede hat auch Paul McCartney zu einem Song inspiriert und da haben die beiden ein bisschen konkurriert miteinander und Paul McCartney war schneller. John Lennon hat den Song dann zurückgestellt, hat später dann auf seinem Album Imagine einen neuen Text dazu geschrieben und das ist schon auch eine verblüffende Sache, dass der Song sozusagen musikalisch erhalten blieb, aber er hat aus Child of Nature, so hieß dieser Titel, dann Jealous Sky gemacht.
Der Beatles-Kenner und Musikjournalist Volker Rebell über die gestern erschienene Deluxe-Edition des White Album der Beatles. Die 30 alten Songs wurden neu abgemischt und zusätzlich Demomaterial dazugepackt. Herzlichen Dank, Herr Rebell.
Ich danke Ihnen.
Und wir hören jetzt Child of Nature.